Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und ich wünsche ein frohes neues Jahr. 2026, Start heute des neuen Wissenschaftsjahres des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Motto: Die Medizin der Zukunft. Zentrales Thema dabei: künstliche Intelligenz. Da passt es ganz hervorragend, dass erst vor kurzem die Charité gemeinsam mit dem Deutschen Herzzentrum der Charité ein neues Institut gegründet hat, das Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin, kurz IKIM. Welche Ziele und Pläne gibt es für dieses Institut? Welche kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen wird KI in der Medizin haben? Und ist das jetzt Fluch oder Segen? All das kann ich jetzt mit meinem heutigen Gast besprechen, Professor Dr. Alexander Meyer. Er ist Gründungsdirektor des neuen Instituts und übernimmt auch die neu geschaffene Professur für KI in der Medizin. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Medizin der Zukunft, was bedeutet das für Sie persönlich?
Medizin der Zukunft, das ist, würde ich sagen, Prävention ganz eindeutig. Sachen früher erkennen, Komplikationen früher erkennen, Erkrankungen früher erkennen, verhindern, aber auch persönlicher, präziser. Das heißt, Daten nutzen, um wirklich auch präzisere Aussagen machen zu können, Therapien präziser planen zu können. Und vielleicht auch mit Hilfe von KI die ganze Sache auch wieder menschlicher machen, sprich einfach mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten zu haben.
Bevor wir jetzt da auf den Status quo schauen und auf die Arbeit des neuen Instituts, vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Person, auch wenn Sie gesagt haben, Sie sprechen nicht so gerne über sich selbst. Mich würde noch die Motivation interessieren. Sie sind Fachinformatiker, habe ich gelesen, und Herzchirurg. Zwei für den Laien sehr unterschiedliche Gebiete. Wie kam es denn zu dieser Kombination?
Ja, das ist auch wie so häufig im Leben. Es gibt Opportunitäten, es gibt Interessenslagen und ich würde sagen, schon immer habe ich sehr gerne mit Zahlen, mich mit Computern beschäftigt, mit Datenverarbeitung. Ich finde das ein sehr faszinierendes Feld und habe mich eben erstmal darauf fokussiert und dann, wie gesagt, durch Zufälle und Opportunitäten bin ich dann in die Medizin gekommen. Das fand ich nämlich auch immer sehr spannend und die Kombination daraus ist natürlich umso spannender.
Sie haben mal gesagt, die Kenntnisse aus beiden Gebieten lassen sich überraschend gut verbinden. Wie profitieren Sie von Ihren Kenntnissen aus der Informatik für die Medizin?
Naja, ich würde sagen, in der Medizin, dass wenn man es abstrahiert, was machen wir da eigentlich? Wir erheben strukturiert Daten. Das heißt, wenn ich mit Ihnen beispielsweise als Patientin sprechen würde, da erhebe ich ja Daten. Ja, ich frage Sie, welche Symptome haben Sie, wie geht's Ihnen etc. Das ist ein Prozess der Datenerhebung. Und das gleiche ich dann mit dem Wissen, was ich in der Medizin habe, was ich im Studium gelernt habe und darüber hinaus in der ärztlichen Weiterbildung auch mit meinem Wissensschatz ab und leite dann daraus Handlungen ab. Und insofern ist das eigentlich auch wirklich die Basis von Medizin, ist Datenerhebung, auch zur Generierung neues Wissens. Wenn wir Studien durchführen, was machen wir da auch? Da erheben wir strukturiert ganz viele Daten kontrolliert und analysieren diese Daten, um dann auch wieder neue Evidenz, neue Schlussfolgerungen für Therapien, Diagnostika herausziehen zu können. Insofern ist der Umgang mit Daten in der Wissenschaft wie in der Medizin extrem wichtig.
KI ist jetzt in der Gesellschaft breit bewusst da, aber immer wieder hört man ja von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, ja, machen wir doch schon lange. Also das sind halt die Rechenmodelle oder die Large Language Models, die kamen jetzt ein bisschen später, aber man arbeitet schon sehr, sehr lange eigentlich mit künstlicher Intelligenz. Seit wann kommt man in der Medizin nicht mehr drum herum?
Richtig, das Feld künstliche Intelligenz gibt es seit 1950 ungefähr. Und daraus haben sich verschiedene Techniken entwickelt und die jetzt wirklich sehr, sehr erfolgsversprechend ist und auch sehr gute Ergebnisse gegeben hat, die gibt es ungefähr seit 2010 plus minus. Ja, das sogenannte Deep Learning. Ja, seit wann kommt man in der Medizin nicht mehr drumherum? Ich glaube, da ist es wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, welchen Einsatzbereich besprechen wir? Und da finde ich, lohnt es sich einmal auf die Forschung zu schauen. Inwieweit nutzen wir KI, künstliche Intelligenz innerhalb des Forschungsprozesses oder forschen auch direkt an Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Medizin und dann natürlich auf die Versorgung nochmal zu schauen. Denn ein Forschungsprojekt beantwortet häufig die Frage, was könnte man sozusagen machen mit KI? Welche Probleme könnte man lösen? Ein Versorgungsprojekt, also wirklich KI in die Versorgung zu bringen, da haben wir viele weitere Herausforderungen. Und deshalb gibt es auch diesen Gap, diese Lücke, die wir ja spüren. In der Forschung sind wir deutlich weiter als dann am konkreten Einsatz in der Medizin.
Das heißt ja auch in der Pressemitteilung der Charité zur Gründung des Instituts, künstliche Intelligenz wird die Gesundheitsversorgung von morgen prägen. Also das im Endeffekt spricht ja die Lücke so ein bisschen an, die Sie sagen, in der Forschung ist es schon präsent, aber in der Versorgung dementsprechend noch nicht. Wie sieht es da heute aus?
Ja, tatsächlich ist das ein Feld, was sich erst entwickelt. Man kann sogar die FDA, das ist eine Institution, die sich rund um Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in der USA kümmert, gibt da interessante Statistiken auch raus, dass dieses Feld ist gerade sehr stark am Wachsen. Regulierte Medizinprodukte und das, was wir in der Versorgung nutzen, das sind Arzneimittel, die hochgradig reguliert sind, und das ist auch notwendig, als auch Medizinprodukte, die hochgradig reguliert sind. Das heißt, die Algorithmen, die KI, die wir nutzen im Versorgungsaspekt, die muss reguliert sein. Und das Ganze hängt natürlich ein bisschen hinterher. Das heißt, wir haben ein Forschungsergebnis und das dann zum Produkt zu translatieren, das dauert eine ganze Weile. Und erst seit wenigen Jahren sind wir eigentlich, ich glaube sogar, aber nageln Sie mich da bitte nicht drauf fest, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren haben wir erst die Tausendergrenze überschritten in den USA, dass es 1000 Medical Devices gibt, also Medical Devices im KI-Bereich, und dort ganz überwiegend im bildgebenden Bereich, knapp 80%. Der bildgebende Bereich ist auch der Bereich, wo die KI, so wie wir sie heute kennen, ihren ersten Durchbruch erlebt hat. Denn KI kann insbesondere gut Muster erkennen, und stellen Sie sich vor, auf einem Röntgenbild oder einem pathologischen Slide gibt es da ganz viele Möglichkeiten, eben auf Muster zu schauen, eventuell auch Muster, die wir als Menschen mit dem sogenannten unbewaffneten Auge gar nicht sehen. Die KI kann das aber.
Es gab vor ein paar Monaten, wenn ich mich richtig erinnere, ja eine Meldung, dass die KI sehr dabei hilft, Brustkrebs zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, weil eben diese Muster eher noch erkannt werden als mit dem unbewaffneten Auge, wie Sie jetzt sagen. Denken Sie dann an sowas? Das ist das Bildgebende.
Richtig. Das wäre dann der Einsatzbereich von Mustererkennung. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben ja eine ganze Menge von Daten, die wir in der Klinik erheben. Das können einmal bildgebende Daten sein, wie ein Röntgenbild oder im Fall von Brustkrebs eben eine Mammographie. Das können aber auch sogenannte Omics-Daten sein, das heißt gewisse Profile von genomischen Markern beispielsweise, von metabolischen Markern. Das können aber auch andere Biosignale sein, wie beispielsweise ein EKG. Und in diesen Signalen, in diesen Messwerten liegt sehr, sehr viel Information, die wir eben teilweise nicht extrahieren können. Und mit der KI haben wir die Möglichkeit, ein Signal anzuschauen, beispielsweise nur ein Röntgenbild, und können daraus deutlich mehr Informationen ziehen, als wir es eben, wie gesagt, mit einem unbewaffneten Auge können, aber auch auf andere Signale, wie beispielsweise das EKG. Und was wir jetzt auch noch können, ist sogenannte multimodale Verarbeitung. Das heißt, wir können uns in einem Aufwasch sozusagen sowohl EKG als auch Röntgenbild anschauen und gemeinsam verarbeiten und noch mehr Informationen herausziehen. Mhm. Das wäre das Feld der Mustererkennung.
Was wären noch andere Bereiche, wo KI auf jeden Fall in die Versorgung kommen sollte?
Vielleicht weitere Punkte ist Risikoprädiktion und Stratifizierung. In der Medizin ist es immer sehr wichtig, dass man sich anguckt, okay, wie viel Risiko hat eigentlich ein bestimmter Patient oder eine bestimmte Patientinnenkohorte, eine bestimmte Erkrankung zu entwickeln? Gibt es Risikofaktoren? Und da möchte man immer versuchen, dann mit sogenannten Prädiktionsmodellen, Vorhersagemodellen Informationen zu extrahieren, sodass man die Therapieprävention eventuell danach ausrichten kann. Ein konkretes Beispiel haben wir da auch an der Charité laufen. Das nutzen wir beispielsweise in der Intensivstation. Dort haben wir einen KI-Algorithmus, der kontinuierlich die routinemäßigen erhobenen Daten, und da können Sie sich vorstellen, auf der Intensivstation sind das wahnsinnig viele, kontinuierlich analysiert auf pathophysiologische Muster, um frühzeitig Komplikationen zu erkennen. Also Risikovorhersage ist ein Feld. Ein ganz anderes Feld haben wir im klinisch-administrativen Bereich. Beispielsweise, es ist ja auch vielen bekannt, es gibt eine enorme Dokumentationslast in den Kliniken. Und da gibt es mit der generativen KI, das kennen viele von Ihnen à la ChatGPT und Co., da ist es möglich, eben den Dokumentationsprozess erheblich zu vereinfachen. Das haben wir jetzt auch pilotiert an der Charité.
Schauen wir doch mal auf die Gründung des eigenen Instituts eben für KI in der Medizin an der Charité. Was bedeutet denn das eigentlich, ein eigenes Institut?
Na, das bedeutet, dass man prinzipiell jetzt eine bündelnde Instanz hat. Sie müssen sich vorstellen, KI gibt es ja als Technologie, wie gesagt, schon relativ lange. Und mittlerweile arbeiten auch ganz viele Mitarbeitende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte mit KI oder sind dem auch ausgesetzt. Und insofern ist es schon ganz gut, dass man da eine bündelnde Instanz hat, die auch eben einmal guckt, wie kann man das kontrolliert in die Versorgung integrieren. Wie kann eine KI-Strategie für die Charité aussehen? Also insofern KI wirklich als Querschnittsfach begreifen, ähnlich wie andere Querschnittsfächer. Es gibt beispielsweise auch das Fach Medizininformatik. Das ist auch wirklich ein Fach, das alle Bereiche berührt, und so interpretieren wir das auch in der KI.
Wie arbeitet man dann miteinander an diesem Institut?
Na, erstmal ist es natürlich ein Bereich, wo sich viele interdisziplinär treffen. Das ist total richtig, denn die Mitarbeitenden, die kommen aus verschiedensten Bereichen. Die kommen aus der Medizin, aus verschiedenen Fachabteilungen dort, aus der Grundlagenforschung, aus der medizinischen Grundlagenforschung, aber auch aus der Informatik und mathematischen Grundlagenforschung. Und wie sieht das konkret aus? Und so ein Institut hat natürlich verschiedene Aufgaben und eine ganz relevante ist Forschung und Lehre. Das heißt, viele der Mitarbeiter sind auch in aktuellen Forschungsprojekten involviert und forschen dann wirklich an, welche Probleme kann man mit KI lösen? Gibt es neue Lösungsansätze insgesamt, wie man KI besser verwenden kann? Wie implementiert man das im Alltag? Eine andere Säule ist selbstverständlich auch das Operative. Das war mir persönlich sehr wichtig. Das ist nämlich genau der Aspekt, translatieren von der Forschung in die Klinik, in den Versorgungsprozess. Und da haben wir Mitarbeitende, die eben dann auch wirklich schauen, wie kann ein Einsatz von KI in der Klinik aussehen und wie kann man das auch tatsächlich umsetzen und die Umsetzung auch begleiten. Denn insgesamt ist es, wie gesagt, ein Querschnittsthema. Da sind ganz viele Wissensakteure notwendig. Da ist der Datenschutz notwendig. Da muss es eine Governance geben. Da ist die IT-Abteilung notwendig. Natürlich die klinischen Fachbereiche sind da notwendig. Da muss viel zusammenkommen. Da gibt es auch viel Koordinierungsarbeit.
Sie sprechen unter anderem bei den Schwerpunkten Ihres Instituts darüber, dass eine anwendungsorientierte Entwicklung wichtig ist. Was verstehe ich darunter?
Naja, im Idealfall, man kennt es ja wie folgt, es gibt technische Innovationen und ich sage jetzt mal plakativ, Techniker lieben dann auch Sachen weiterzuentwickeln und dann kennt man das, glaube ich, ganz gut in der Wissenschaft, Technik sucht Probleme. Ja, dass man dann wirklich schaut, okay, wir haben jetzt folgende Technik, wie können wir denn, welches Problem können wir denn jetzt lösen? Wir wollen aber anders kommen. Wir haben ja eine ganze Menge Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten, wie wir den Versorgungsprozess einfach noch besser machen können für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden, noch bequemer, komfortabler, noch präziser. Und insofern gehen wir eher so vor, welche Probleme gibt es und wie kann uns die Technologie von heute, KI beispielsweise, helfen, diese zu lösen? Und das ist dann unser Ansatzpunkt. Akute Probleme lösen mit KI und die Forschung kommt dann meistens nebenan noch, denn das, was man da entwickelt, das sind ja handfeste Ergebnisse, die dann die Wissenschaft direkt auch weiterbringen.
Und das, was Sie sozusagen entwickeln, die Forschung, die am Institut stattfindet, ist das auch so geplant, dass sie dann probeweise an der Charité getestet wird?
Was versteht man unter Testen? Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Also in der Softwareentwicklung und KI ist ein Teil der Softwareentwicklung, weil das ist ja letztendlich alles Software auch. Da entwickelt man erstmal und man muss natürlich die Sachen testen. Da macht man das erstmal im Labor sozusagen ohne jegliche Patientendaten und schaut, funktioniert das so, wie man sich das theoretisch auch ausgedacht hat. Und dann geht man dahin über und schaut, okay, in Studien dann, in kontrollierten Studien, wie funktioniert es dann wirklich im Versorgungseinsatz? Da gibt es dann auch eine Evidenzpyramide, da schaut man sich dann ganz kontrolliert erstmal an, okay, wie funktioniert es denn auf Datensätzen, die aus der Vergangenheit sind? Das heißt, die tangieren aktuellen Versorgungsprozess noch gar nicht. Und dann der nächste Schritt, wenn man da sieht, okay, das hat gut funktioniert, würde man weitergehen und dann eine sogenannte prospektive Studie starten, wo man dann schon im Patientinneneinsatz in der kontrollierten Studie, da wird dann auch jede Patientin und Patient aufgeklärt drüber, über potenziellen Nutzen, potenziellen Risiken, indem man dann KI einsetzt im Versorgungsprozess und dann beobachtet, was denn da die Ergebnisse sind.
Schon heute spielt künstliche Intelligenz in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung eine immer größere Rolle, von der Prävention über das Screening, Diagnose und Therapie bis hin zur Nachsorge. KI wird die Medizin von morgen prägen, da ist sich die Charité Berlin sicher und hat ein neues Institut gegründet, das Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin. Dessen Leiter, Professor Dr. Alexander Meyer, ist heute mein Gast in den Wissenswerten im rbb24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Herr Meyer, Sie sagen, viele KI-Projekte sind an der Schnittstelle zwischen Forschung, Klinik und Krankenhausbetrieb bislang gescheitert. An was denken Sie da?
Na, da denke ich erstens an Strukturen. Die Frage ist ja immer, wo läuft denn KI? Haben wir überhaupt die Rechner, die IT-Kapazität schon? Wo wir sehr gute Kapazitäten haben, ist beispielsweise in den kompletten Forschungsbereich. Wir haben sehr tolle sogenannte High-Performance-Cluster, wo wir wirklich Modelle trainieren können und im Forschungskontext dann auch testen können. Jetzt aber so, sobald Sie in den Versorgungsbereich gehen, brauchen Sie andere Strukturen. Die müssen dann hoch verfügbar sein. Die müssen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die müssen noch schärfere Datenschutzanforderungen erfüllen. Insofern sind das häufig die Implementierungsaspekte in die Praxis. Das sind häufig Hindernispunkte, die einen so im Forschungskontext gar nicht erstmal apparent sind, aber die es dann zu lösen gilt.
Also im Endeffekt geht es darum, Strukturen aufzubauen, Evidenz nachzuweisen und Vertrauen aufzubauen? Kann man das so zusammenfassen?
Das ist exzellent zusammengefasst.
Wie wollen Sie das machen?
Naja, die Strukturaufbau, da sind wir aktuell gerade im Gange. Der erste Schritt war hier eine KI-Strategie zu entwickeln für die Charité. Da sind wir auch schon gut dabei, haben schon einen ersten Entwurf auch unserem Vorstand präsentiert und sind parallel dabei, das auch jetzt umzusetzen. Und da gibt es verschiedene Handlungsfelder, die man hat. Man muss natürlich gucken, dass man, ich hatte es schon erwähnt, dass wir auf Infrastruktur achten, dass wir eine gute Infrastruktur für KI-Anwendungen im Versorgungsprozess auch aufbauen. Das sind wir gerade dabei. Dann gibt es weitere Handlungsfelder. Das ganze Handlungsfeld Governance. KI-Governance, ähnlich wenn wir Medizintechnik einsetzen, da gibt es auch eine Governance hinten dran. Da gibt es ein Register, wo wir alle Medizintechnik, die wir nutzen, dann auch hinterlegt haben und dann auch regelmäßig überprüfen. So ähnlich muss man das auch bei KI machen. Insbesondere bei den datenbasierten Verfahren gibt es solche Phänomene wie Bias, systematische Verzerrung oder aber auch einen sogenannten Data Drift. Das heißt, dass Modelle, die einmal trainiert werden, stellen sich vor, es wird einmal ein Modell trainiert auf Daten von 2000 oder 2005. Die Medizin hat sich aber deutlich weiterentwickelt. Und es kann ja durchaus sein, dass das Modell, was damals trainiert worden ist, heute nicht mehr akkurat ist. Das heißt, wir brauchen auch Möglichkeiten, um solche Modelle zu monitoren und zu detektieren, ob sie noch gut funktionieren oder nicht. Mhm. Nicht zuletzt auch in Bezug auf den AI Act oder die KI-Verordnung der Europäischen Union ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden eines Unternehmens auch gewisse KI-Fertigkeiten erlangen und auch geschult werden. Und insofern gibt es ein ganzes Handlungsfeld. Wir haben dazu AI-Skills und Services gesagt. Das heißt, dass wir einmal schauen, welche Art von Schulungen bieten wir an, wie bereiten wir unsere Mitarbeitenden auf den KI-Einsatz vor und welche Serviceleistungen können wir anbieten. Man kennt das beispielsweise auch gut aus, in jeder Uniklinik gibt es ja eine Biostatistik oder Biometrie. Da ist es ganz selbstverständlich, dass es da eine biometrische oder eine biostatistische Beratung für Studien gibt, für Ärztinnen und Ärzte, für Forschende, die da Fragen haben und sich beraten lassen. Und sowas Ähnliches schwebt uns auch vor, dass wir auch eine Sprechstunde sozusagen anbieten für Forschende, die Fragestellungen haben, wie KI-Projekte implementiert werden können und darüber hinaus.
Vertrauen hatten wir noch als Schlüsselthema dafür ja auch genannt. Vertrauen bei den Ärztinnen und Ärzten oder Vertrauen der Patientinnen und Patienten?
Ich denke, es ist beides wichtig. Ja, die Patientinnen und Patienten vertrauen uns ja als Medizinerinnen und Mediziner. Die kommen zu uns mit teilweise existenziellen Problemen und auch Erkrankungen und haben Vertrauen, dass wir korrekt behandeln. Insofern, in der Medizin gibt es eine Institution, man sagt dazu evidenzbasierte Medizin, wo wir einfach Informationen, das kommen wir wieder zu Daten sammeln, Daten verarbeiten. Wir sammeln Daten über Behandlungen beispielsweise oder die Diagnostiker, die uns dann beantworten können, hilft das eine Maßnahme oder hilft sie nicht? Und genau das Gleiche müssen wir bei KI in der Medizin auch machen. Das sind Medizinprodukte, die müssen strukturiert untersucht werden, die müssen einem regulatorischen Prozess unterzogen werden und wir müssen Evidenz generieren. Also wir müssen nachweisen, funktioniert das so, wie man sich das erdacht hat oder nicht und hat es wirklich einen Mehrwert? Insofern ist eine wesentliche Komponente von Vertrauen dieser Evidenznachweis. Dann haben wir als Medizinerinnen und Mediziner eben Vertrauen in die Lösung. Das ist der erste Aspekt. Dem Ganzen folgt dann häufig natürlich auch das Vertrauen der Patientinnen und Patienten.
Sie sagen auch, eine große Rolle dabei spielt auch erklärbare KI. Das ist ein feststehender Begriff. Was ist damit genau gemeint?
Ja, da habe ich eine ganz besondere Haltung zu. Also das ist... Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, mittels KI oder mittels Algorithmen, die ja komplett abgebildet sind im Computer, theoretisch das komplett auseinanderzunehmen, das Konstrukt. Stellen Sie sich vor, so ein KI-Modell besteht ja aus vielen Millionen, Milliarden Parametern und Verbindungen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dadurch, dass das komplett theoretisch abgebildet ist, schauen wir uns mal genau an, auf welcher Grundlage wurden Entscheidungen getroffen von der KI. Das ist absolut wichtig. Ich denke aber teilweise, wir haben in der Medizin sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, wo wir null Erklärbarkeit haben. Mhm. Ja, und merke da manchmal so ein bisschen einen Exzeptionalismus in diesem Bereich, dass wir an KI-Lösungen einen deutlich höheren Anspruch haben als an anderen Lösungen. Wir geben Medikamente, wo wir teilweise nicht genau die Wirkung mechanistisch nachvollzogen haben, aber eben sehr solide und robuste Evidenz dafür haben, dass es wirklich hilft. Ähnlich auch manche Biomarker. Da haben wir Assoziationen Korrelation sehr robust nachgewiesen, aber gewisse Kausalitäten noch nicht. Und ich denke, da müssen wir schauen. Erklärbarkeit ist extrem wichtig. Aber wir müssen auch gucken, auch im Sinne der Forschung, hilft Erklärbarkeit wirklich? Gibt es eine Untersuchung dazu, dass Erklärbarkeit wirklich auch beim Einsatz von KI in der Medizin hilft? Und so müssen wir uns dem wissenschaftlich nähern. Also Erklärbarkeit total wichtig, aber da müssen wir auch die Frage stellen, inwieweit hilft Erklärbarkeit? Wie genau muss das ausgestaltet sein?
Was KI angeht und Erklärbarkeit, mal ab vom medizinischen Bereich, ist ja das Problem, dass man eben nicht immer nachvollziehen kann, warum die KI das und das jetzt vorschlägt oder macht oder tut, weil eben es keine Box ist, die man aufmachen kann und nachgucken kann, ah ja, auf der Ebene, weil halt so viel miteinander verbunden ist.
Theoretisch kann man es aber. Das ist der Unterschied. Theoretisch könnte man wirklich, das ist ja etwas, was komplett im PC stattfindet. Und ich glaube, das ist meine Vermutung. Ja, das ist der Grund, wieso man sagt, okay, wir können es theoretisch ja komplett, das müssen wir jetzt auch nachweisen. Letztendlich so eine richtige Blackbox ist es für mich persönlich nicht, weil wir die Grundlagen da ja ganz gut kennen. Aber ich verstehe den Wunsch absolut. Deshalb gibt es ja auch bei uns im Institut eine Professur für erklärbare KI in der Medizin. Das ist ein total wichtiges Feld. Nur das muss genauso intensiv beforscht werden. Und das ist das Einzige, was mir wichtig ist, dem Begriff Erklärbarkeit zu kommen. Das ist eine wichtige Komponente für Vertrauensbildung, aber nicht die alleinige. Genauso wichtig ist Evidenz auch. Evidenz und dann den Fortschritt in der Erklärbarkeit.
Spannende Umfrage habe ich zuletzt gelesen. Das geht vielleicht ein bisschen ab vom Klinikalltag, aber laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom vertrauen immer mehr Menschen bei Gesundheitsfragen auf KI. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, den Aussagen von KI-Chatbots zu vertrauen. Liegt da eine Chance?
Ja, wie so immer. Chancen und Risiken auch. Mhm. Also gerade bei den Chatbots, die sind ja keine Medical Devices. Ja, zumindest aktuell nicht. Das sind, wie man so schön sagt, eierlegende Wollmilchsäue, die ganz, ganz viele Fragen beantworten können. Mhm. Auch häufig sehr gut und auch richtig. Aber nicht
sind
immer.
Sind die nicht auch gefüttert mit dem, was Sie gerade sagten? Gibt es nicht dann eben speziell medizinische Chatbots? Die gibt es nicht.
Die gibt es schon, aber meistens noch nicht in dem großen Maßstab, wie beispielsweise die sogenannten Frontier-Modelle, wie man sie kennt, ChatGPT oder Gemini. Und da haben wir auch noch viele Fragen in Bezug auf Regulierung, denn man muss einmal nachweisen, man muss es als Medizinprodukt eigentlich auch regulieren, um es dann auch rechtssicher anwenden zu können. Und dann gibt es viele weitere Probleme noch, also das Problem der Halluzinationen beispielsweise. Und da fehlt, das ist genau der Aspekt, da fehlt uns noch Evidenz. Es kommt faktisch täglich neue Literatur dazu raus, wo man einmal sieht, was KI alles kann, Neues. Zum anderen kommt aber auch neue Literatur raus, wo man sieht, okay, wo noch die Grenzen sind. Und das ist noch ein sehr, sehr neues Feld, wo es noch eine ganze Menge zu lernen gibt. Und da sind wir als Institut auch dran.
Schauen wir nochmal auf das Jahr der Medizin der Zukunft. Würden Sie sagen, KI ist ein Gamechanger?
Ja, definitiv. Also definitiv. Ich denke, mit KI in der Ausprägung, wie wir sie heute sehen, haben wir Möglichkeiten von, ich sag mal dazu, kognitive Automatisierung, die wir vorher nicht hatten. Also ich habe insbesondere Hoffnung, dass wir da eine enorme Erleichterung in den Arbeitsprozessen bekommen, da wir viel mehr automatisieren können. Das ist ein Aspekt. Und dann wieder eben mehr Zeit für klinische Arbeit haben. Zum anderen eben auch, um präziser zu diagnostizieren zu können und auch behandeln zu können. Das ist der ganze Bereich Präzisionsmedizin. Also da sehe ich absolute Chancen. Und ja, ich glaube, das Wort Gamechanger oder der Begriff, der trifft es sehr gut.
Schauen wir mal 10 Jahre in die Zukunft bei KI und Computer und alles, die Entwicklung. Ich weiß, das ist sehr, sehr gewagt. Man könnte auch sagen, schauen Sie mal 100 Jahre in die Zukunft. Aber was glauben Sie, wie wird KI die Patientenversorgung in 10 Jahren verändert haben?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, weil Sie haben es schon richtig gesagt, die Fortschritte, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die sind wirklich unglaublich. Und teilweise, wir sehen ja diesen großen Lag, dieser Zeitverzug zwischen, was wir jetzt tagtäglich schon nutzen können, was in der Klinik ankommt. Das heißt, insgesamt wird es weiter wahrscheinlich so sein in 5 bis 10 Jahren, dass die Klinik da ein Stück weit hinterherhinkt. Aber wo werden wir Unterschiede sehen? Also hoffentlich nicht, dass man überall das Label KI sieht, denn gute Lösungen, das ist ja völlig egal, ob da KI hinten dran ist oder nicht. Hoffentlich sieht man es dann so, das ist die Vision, die ich habe, dass man eben deutlich mehr Zeit für Patientinnen und Patienten hat in der Interaktion miteinander und deutlich präziser diagnostizieren kann, deutlich informiertere Entscheidungen bezüglich Therapien treffen kann und das auch früher machen kann. Ja, also das ist sehr abstrakt, aber alles Konkretere traue ich mich jetzt vor dem Hintergrund der schnellen Entwicklung hier jetzt nicht zu äußern.
Herr Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Zu Gast in den Wissenswerten der Herzchirurg und Medizininformatiker Professor Dr. Alexander Meyer von der Charité Berlin. Er leitet dort das neu gegründete Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin, kurz IKIM, und hat dort auch die neu geschaffene Professur für KI in der Medizin übernommen. Wir werden in diesem Wissenschaftsjahr Medizin der Zukunft sicherlich noch viel darüber hören. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.